Also nicht auf Biegen und Brechen irgendwie konditionstechnisch was durchzuprügeln, so formuliere ich es jetzt einfach mal, sondern zu verstehen, was möchte der Vendor-Manager eigentlich. Das heißt, zu überlegen, an welchen Stellschrauben kann ich drehen, um die Marge für Amazon zu verbessern oder gemeinsam zu verbessern. Das muss nicht immer sein, dass ich ein CSA, ein Cost-Saving-Agreement mache oder dass ich pauschal ein MDF platziere oder im Automated mehr Marketing investiere. Das können halt auch qualitative Ansätze sein. Das kann sein, dass ich mich mit dem Thema Retouren beschäftige. Es kann sein, dass ich mich mit Garantiefällen beschäftige.
Ahead on Marketplaces. Der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ahead on Marketplaces. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, dem Oliver Tomaszewski von der Firma Grube. Moin Oliver, schön, dass du da bist.
Hallo Florian, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir sind hier live auf dem Amazon Sales Kongress in Erfurt. Was ist dein Eindruck bisher?
Ich finde es super. Also ich bin jetzt das zweite Mal hier und ich werde definitiv auch wiederkommen. Ich finde einfach den Austausch auf Augenhöhe super. Hier sind alles Vendoren, die, ich sag mal, in einer ungefähr gleichen Liga unterwegs sind. Man kann sich super austauschen. Man nimmt auf jeden Fall was Neues mit. Gefällt mir super.
Was sind so Firmen, die hier sind, wo du sagst, Mensch, irgendwie auf einer Größenordnung, wie groß sind hier unterwegs? Ein Einhell habe ich irgendwie im Kopf, ein Gardena.
Ja. Einhell, Gardena, das sind so, ich sag mal, die man sicherlich auch mit unserem Baumarktsegment vergleichen kann, aber auch viele kleinere. Also es ist immer wieder interessant zu sehen, wir hatten es ja gestern Abend auch bei der Preisverleihung gesehen, dass auch mal ein kleineres Unternehmen den Preis als bestes Listing gewinnen kann. Ja. Also wirklich sehr, sehr interessant.
Ja, Sascha hatte mir im Vorfeld gesagt, also der Veranstalter vom Amazon Sales Kongress, ich soll in das Ankündigungsvideo auf jeden Fall einbauen, so viel ASK gab es noch nie. Ich habe da recht, ne? Also jetzt auch mit dem Live-Podcast auf der Bühne, mit dem mit dem ASK Award, verschiedenste Vorträge, irgendwie drei Stages. Ich habe auch mit dem einen oder anderen gesprochen, der sagte, in den letzten Jahren war es für mich immer recht einfach zu entscheiden, wenn ich drei Tracks hätte, okay, wo gehe ich hin? Und jetzt ist mittlerweile die Qualität der Speaker, der Marken, der Cases allgemein so hoch geworden, dass man teilweise schon so ein bisschen Stress hat, okay, wo gehe ich denn jetzt hin
überhaupt? Absolut, ja. Ja, tatsächlich. Also das letzte Mal war ich alleine beim ASK gewesen und jetzt haben wir uns immerhin schon mal verdoppelt. Da drüben sitzt Daniel, auch von Grohe mit dem Team dabei. Das heißt, wir konnten uns jetzt zumindest schon mal so ein bisschen aufteilen und überall so die besten Sachen mitnehmen.
Absolut, alright. Dann lass uns mal reinstarten. Hol uns doch mal ab. Wer bist du und was machst du?
Ja, gerne. Ja, also mein Name ist Oliver Tomaszewski, bin 33 Jahre alt, wohne, dass man das mal so rein grob einordnen kann, so zwischen Sauerland und Ruhrgebiet, ganz kleiner Ort. Bin bei der Firma Grohe zuständig für den Bereich E-Commerce, leite also den E-Commerce für Deutschland, Österreich, Schweiz, die Region Central Europe und bin neben Grohe auch noch zusätzlich Geschäftsführer der D-Commerce GmbH. Das ist ein kleines Unternehmen und wir kümmern uns um Beratung im Bereich Amazon und Otto.
Ah, okay. Also Amazon ist ja recht einfach zu managen, da kann man natürlich noch eine Beratung nebenbei machen.
Ja, nicht immer.
Ja, okay. Das wird Zeit, wird dann meine Hobbys eingespart.
Ja, absolut, ja.
Alright, ja, das klingt sehr gut. Hast du denn wirklich dann nur die Verantwortung für Amazon oder fallen da im E-Commerce auch noch andere Marketplaces runter?
Ja, genau. Also ich bin vielleicht einfach, um auch nochmal da ein Recap zu geben, wie ich überhaupt zum E-Commerce-Bereich gekommen bin. Ich habe 2009 bin ich bei Grohe eingestiegen und 2011 habe ich dann meine Bachelorarbeit tatsächlich auch schon über das Thema E-Commerce geschrieben. Ich habe also analysiert, wie der E-Commerce die Sanitärbranche verändern wird. Super spannend, habe ein paar Prognosen aufgestellt und das Ergebnis war eigentlich gewesen, dass alle Prognosen mehr als übertroffen wurden, wenn man mal so zurückblickt, was man damals dachte. Bin dann zunächst mal einige Jahre nochmal ein Key-Account-Management gewesen und bin dann rüber geswitcht in den E-Commerce-Bereich 2016. Habe dann irgendwann auch den Amazon-Account übernommen und habe dann, jetzt muss man überlegen, für knapp ein Jahr habe ich dann auch den E-Commerce-Bereich in UK gemacht und seit 2021 habe ich dann die Gesamtverantwortung für Deutschland, Österreich, Schweiz übernommen und das ist, wie gesagt, es betrifft den gesamten E-Commerce-Bereich und wir unterscheiden bei uns tatsächlich auch zwischen direktem und indirektem E-Commerce. Das heißt, wir arbeiten auch mit den Partnern zusammen, die für uns relevant sind, aber die wir überhaupt gar nicht direkt beliefern. Also quasi Newcomer oder auch neue Marktplätze, die nur im Seller-Modell agieren, wenn wir jetzt mal so ein eBay, da kann man ja gar nicht direkt verkaufen. Da schauen wir schon, dass wir versuchen, mit relevanten Partnern das Geschäft aufzubauen oder zumindest zu strukturieren. So ein Manu aus Frankreich kommt. Also wir sind da schon, ich sag mal, sehr divers und verstreut auch unterwegs.
Ah, sehr, 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 sehr spannend. Und konntest du damals auf so einer grünen Wiese starten? Also ich erinnere mich an den Vortrag gestern von Michael von Gardena, der sagte, als er gestartet ist, irgendwie, da ging es darum, den Kunden Amazon gänzlich neu aufzubauen. Ne? Und das hat Vor- und Nachteile, ne? Aber ich glaube, ein Vorteil ist, dass man irgendwie nicht für bestehende oder verkrustete Strukturen erstmal irgendwie aufbrechen muss, was ja sehr viel Zeit brauchen kann. Wie war die Ausgangssituation bei dir damals?
Also wir hatten quasi mehr oder weniger freies Handlungsfeld und es ist so ein bisschen, ich sag mal, wie so ein Startup im Unternehmen gewesen. Das heißt, wir haben unsere eigenen Contents gemacht, wir haben also alles irgendwie selbst gemacht und konnten das frei gestalten und Amazon war natürlich noch nicht so auf dem Radar gewesen, wie es heute ist. Amazon ist jetzt einfach, du kommst an Amazon quasi nicht mehr vorbei. Amazon hat die größte Produkteinstiegs- oder den größten Produkteinstiegsbereich, je nachdem, wenn man gestern in verschiedenen Vorträgen ja drin war, hat man gehört, 60%, 65%, 70% der Endkunden beginnen ihre Produktion auf Amazon. Das heißt, eigentlich musst du auf Amazon sein und musst das Thema vernünftig auch angehen. Und das ist heute ein Stück weit anders als 2016 noch gewesen.
Ja, und hast du das dann so reingebracht, dieses Verständnis, beziehungsweise durch die Erfolge, die du erzielt hast? Oder würdest du sagen, okay, selbst im Top-Management war dieses Verständnis so da und der Weg war so vorgezeichnet, den wollen wir gehen, Oliver, wollen wir jetzt zusammen machen? Oder musstest du eher mit der Zeit diesen roten Faden irgendwie entwickeln und finden? Dass die Company dann ein Stück weit mitgenommen
hat. Ja, definitiv. Also es ist tatsächlich, also wer unsere Branche kennt, der wird wissen, dass sie jetzt nicht die unbedingt modernste Branche ist. Tatsächlich musste man auch erstmal intern sowie extern schauen, also wie offen geht man mit dem Thema um? Das ist heute komplett anders. Also heute gehen wir auch offen mit dem Thema E-Commerce um. Mhm. Wir werden ja später sicherlich auch nochmal zu unseren Produktportfolios und so weiter kommen. Das heißt, ja, heute stehen wir dazu, dass wir E-Commerce machen und wir haben auch eigene Produkte für den E-Commerce-Bereich, sind also dort ganz anders aufgestellt und haben jetzt auch die nötige Visibilität auch innerhalb des Unternehmens. Das E-Commerce-Team nicht nur in Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern auch international ist unheimlich stark gewachsen.
Ja, beeindruckend. Ich finde, das irgendwie unterschätzt man immer, gerade mit so konventionellen Branchen, die einfach historisch gewachsen sind mit der Zeit, ne, mit bestehenden Vertriebsstrukturen, Handelspartner etc., dass es gar nicht so einfach ist, da so eine Entscheidung halt zu treffen, dass man das nicht von heute auf morgen macht, weil man halt total viele verschiedene Interessensgruppen hat.
Absolut, ja. Also wie gesagt, gerade diese politische Komponente, die ist wirklich nicht zu unterschätzen.
Mhm. Dann hol uns doch mal ein bisschen in den Bereich rein. Was ist Grohl überhaupt?
Ja, also ich würde mal behaupten, jetzt sind da relativ viele hier. Also es gibt immer einen, der kennt wahrscheinlich Grohl nicht, aber ich würde sagen, 99,9% von euch, die hier sitzen, haben entweder Grohl zu Hause oder haben zumindest schon mal Kontakt mit einem Grohl-Produkt gehabt. Die, die im Radisson Blu übernachten, die haben Grohl im Bad, also sonst gerne noch mal da nachschauen. Ansonsten an Flughäfen, in Gaststätten, im Urlaub. Ja, kurz zusammengefasst, wir machen Armaturen, also wir machen Produkte, die das Leben von unseren Kunden einfacher und nachhaltiger machen sollen. Das heißt, Badlösungen, Küchenarmaturen, Duschsysteme, Handbrausen, Betätigungsplatten, Sanitärsysteme, um nur so mal ein paar Kategorien zu nennen, in denen wir aktiv sind.
Wahrscheinlich auch eine recht große B2B-Komponente dann da drin, ne?
Absolut, ja. Deshalb vorhin ja dieses Thema der Politik, die man hatte. Absolut, ja.
Alright. Dann nimm uns doch mal auf so eine kleine Amazon-Reise mit. Du bist jetzt einige Jahre dabei. Welche Meilensteine habt ihr so genommen? Also wie habt ihr euch entwickelt auf dem Weg?
Ja.
Wo steht ihr heute?
Also ich kann jetzt natürlich auf Umsätze und so weiter nicht eingehen. Grundsätzlich muss man aber sagen, wenn wir mal so die Entwicklung der vergangenen letzten Jahre angucken, würde ich das aufteilen eigentlich, also auf der einen Seite natürlich auf die Umsatzkomponente und auf der anderen Seite würde ich nenne es mal Sales-Funnel-Perspektive nennen. Wenn wir mal die Sales-Funnel-Perspektive nehmen, und ich hatte die Zahl ja gerade schon gesagt, 60-70% der Endkunden beginnen ihre Produkte auch auf Amazon. Das heißt, ich muss mir als Unternehmen die Frage stellen, und das haben wir auch sehr, sehr früh gemacht: Will ich auf Amazon sein? Sollte ich auf Amazon sein? Oder muss ich sogar auf Amazon sein? Und die Antwort war für uns gewesen, und zwar völlig unabhängig davon, ob wir auf der Plattform selber verkaufen oder nicht: Ja, wir müssen auf Amazon sein, weil der Kunde fängt dort an zu suchen. Das heißt, heute sind es, wie gesagt, diese knapp 70%. Wenn ich heute als Unternehmen nicht auf Amazon bin, dann existiere ich in 70% des Sales Funnels dieser Kunden nicht. Und ich fand gestern in den Eröffnungsvortrag von dem Kai von der IFH sehr interessant, der über das Thema Showrooming gesprochen hat, aber auch den Effekt andersrum. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, 70% der Kunden beginnen ihre Produktsuche auf Amazon, aber 50% der Online-Kunden, die ursprünglich mal angefangen haben, kaufen nachher gar nicht online, dann ist es für mich als Marke unheimlich wichtig, auf Amazon vernünftigen Content zu haben, visibel zu sein, einen guten Markenauftritt zu haben, damit der Kunde mich findet. Also, wie gesagt, 2016 angefangen, wir haben das Thema Stück für Stück weiterentwickelt. Ich würde sagen, wir haben heute einen sehr, sehr guten Content-Auftritt, haben in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel Geld dafür in die Hand genommen, haben die Teams ausgebaut, um eben als Marke vernünftig gut dargestellt auf Amazon zu sein.
Von wie vielen Produkten redet man da so?
Es kommt jetzt drauf an, wie man das sieht. Also wenn man jetzt Ersatzteile und so weiter dazu zieht, ich sag mal roundabout sind es ungefähr 4.500 Asins.
Mhm. Ja, sehr spannend. Und wir beobachten bei meinen Kunden, dass diese B2B-Komponente mehr und mehr Einzug in diese Marktplatzwelt findet. Ihr cuttet ja, glaube ich, relativ hart, ne, zwischen B2B und B2C.
Genau, das hat sich auch ehrlicherweise ein Stück verändert, weil wir hatten früher ein Portfolio, das galt quasi für alle. Und wir haben das vor, jetzt muss ich mal überlegen, vor anderthalb, zwei Jahren so ungefähr, haben wir unsere Produktstrategie verändert. Das heißt, Grohe hat sich überlegt, wer ist eigentlich unsere Zielgruppe? Und wir haben anhand der Zielgruppe dann entsprechende Produktkategorien gebildet. Also es gibt die größte Zielgruppe B2B ist der Handwerker. Der wird bedient über den Großhandel. Der macht meistens Produkte, die etwas komplexer sind, die meistens hinter der Wand verschwinden. Also das, was der Endkunde nicht mehr sieht, das ist hinter der Fliese. Mhm. Das heißt, es gibt ein Portfolio, das nennt sich Grohe Professional. Dann gibt es ein Portfolio, das adressiert den Endkunden im Küchenstudio, der sich eben eine komplette Küche gestaltet. Das ist die Grohe Water Systems Ecke. Dann haben wir aber auch Kunden im hochwertigen Premium-Bereich. Das sind Architekten, das ist dann Grohe Spa. Und dann gibt es aber auch den Endkunden, also euch alle, die schlussendlich auch Produkte kaufen, ihren Bad austauschen. Und da haben wir sehr, sehr schnell gemerkt, dass sich die Bedürfnisse des Endkunden verändert haben. Mhm. Auch da, um mal wieder so ein paar Zahlen zu nennen. Wir haben in Deutschland so circa 40.000, 45.000 Handwerksbetriebe und jedes Jahr verlieren wir um die 1.000 Betriebe. Woran liegt das? Weil der Beruf des klassischen Installateurs nicht wirklich sexy ist. Man sagt bei uns in der Branche auch Gas, Wasser, Scheiße. Mhm. Da hat einfach diese junge Generation keine Lust drauf. Die wollen alle studieren, die wollen am Rechner was machen. Wobei ich sagen muss, also der Beruf ist ja nicht mehr so wie früher. Das heißt, alle, die ihrer zuhören und noch keine Idee haben, was sie mal machen sollen, es stehen goldene Zeiten bevor als Handwerker, weil es einfach zu wenig Handwerkskapazitäten gibt. Das heißt, Problematik ist, es gibt immer weniger Handwerker. Die Endkunden wollen aber ihre Bäder neu gestalten. Und wenn wir jetzt auch mal so an Corona zurückdenken, die Leute waren zu Hause, die Baumärkte waren zu. Man konnte also quasi faktisch nirgendwo was einkaufen und der Handwerker ist sowieso schon mal nicht zu dir gekommen, wenn es darum ging, ich sag mal, eine Handbrause auszutauschen oder einen Wasserhahn auszutauschen, der irgendwie leckt. Das heißt, wir haben uns überlegt, wie können wir diesen Endkunden ansprechen und haben uns auch in anderen Branchen mal angeguckt, insbesondere in der Möbelbranche, wie machen die das eigentlich? Und jeder von uns hat sicherlich schon mal ein IKEA-Produkt gekauft. Und wenn du bei IKEA bist, kaufst du ein Produkt, das baust du selbst auf, das montierst du selbst und meistens ist auch noch ein Werkzeug drin, damit du das Produkt mal aufbauen kannst. Das heißt, wir haben als letzte Kategorie Grohe Quick Fix eingeführt vor einiger Zeit und diese Produktkategorie adressiert im Prinzip Endkunden und basiert im Prinzip auf drei Säulen. Das heißt, wir haben einmal eine Montageanleitung drin, die sich wirklich, ich sag mal, am IKEA-Gedanken orientiert. Super einfach, du musst im Prinzip nicht lesen können, du kannst das Ding sofort verstehen. Nicht so wie unsere alten Anleitungen. Die hießen auch nicht Bedienungsanleitung, sondern technische Produktinformationen. Mhm. Also der Name war schon unsexy. Jetzt haben wir eine Montageanleitung. Das ist der erste Baustein. Der zweite Baustein ist, dass wir ein Montagevideo haben. Da ist ein QR-Code auf der Verpackung drauf, du kannst es direkt scannen und du siehst dann auf YouTube, wie wird das Ganze montiert. Und ganz wichtig, wir haben bei den Produkten, die den vollwertigen Quick-Fix-Ansatz umsetzen, haben wir auch ein Werkzeug drin, sodass der Kunde es selber umsetzen kann. War natürlich erstmal eine, ich sag mal, relativ große Diskussion auch gewesen. Aber um zurückkommt auf diese Problematik zu kommen, dass es immer weniger Handwerker gibt, es ist einfach nie, der ist da. Kunden sind immer aufgeklärter. Und wenn es um so eine Kleinigkeit geht, wie eine Handbrause auszutauschen, das dauert 10 Sekunden, ja, eine Armatur auszutauschen. Also wir haben mal testweise im Team, haben wir die Stoppuhr gehalten und haben geschaut, wie lange braucht man. Also bis in anderthalb Minuten maximal. Wenn du es das erste Mal machst, hast du so eine Armatur ausgetauscht. Das heißt, Wahnsinn. In den Need sind wir genau reingegangen.
Ja, Wahnsinn. Und Grohe Quickfix, ist das irgendwie bei euch jetzt einfach nur eine Bezeichnung für eine Linie oder eine gänzlich neue Marke?
Es ist eine Subbrand. Mhm. Das heißt, wir treten am Markt. Also Grohe ist natürlich die Hauptmarke, die oben drüber steht. Und wir haben, wie gesagt, diese verschiedenen Subbrands. Und in der Endkundenkommunikation oder auch auf Amazon, wenn man dort in unseren Brandstore reingeht, sieht man sehr, sehr viel in unserer deutlich moderneren, jüngeren Subbrand Grohe Quickfix. Das ist auch nicht das dunkle, ich sag mal, sehr hochwertige, professionelle Grohe Blau, sondern das ist ein bisschen jünger, das ist deutlich heller, das ist mehr so ein Türkis, weil wir damit auch einfach junge Leute ansprechen wollen.
Ah, okay, ja. Ja, also wir sehen das auch total, dass dieser DIY-Trend irgendwie in letzter Zeit massiv irgendwie an Fahrt aufnimmt. Ne? Also wir haben ein paar Kunden im Bereich irgendwie Tapeten, Farbe etc. und auch die wachsen gerade recht stark und sind natürlich insbesondere jetzt in dieser Corona-Zeit nochmal stärker gewachsen, weil die Leute waren viel zu Hause und haben dann auch mal Lust gehabt, mal eine neue Küche oder mal neu zu ziehen oder das Bad neu zu machen. Habt ihr es auch stark gemerkt?
Ja, auf jeden Fall. Also insbesondere zu Corona war quasi rein jetzt aus der E-Commerce-Perspektive, und da spreche ich sicherlich für die gesamte Branche, das war wie so ein Konjunkturmotor, kann man fast sagen. Wie gesagt, die Leute waren alle zu Hause, du warst fast eingesperrt, Baumärkte zu, und dann haben sich alle überlegt, was kann ich denn da machen? Aber ja, die Trendwende kam dann relativ zügig auch, wenn wir jetzt mal überlegen, was letztes Jahr passiert ist. Wir hatten den Ukraine-Krieg, dann die Inflation darauf folgend, wir hatten die Energiekrise, und ja, aktuell ist das tatsächlich in der gesamten Branche eine Herausforderung. Also wie kann man den Kunden jetzt dazu bewegen, sich das Bad immer noch schön zu machen, ja, wenn eigentlich alle darüber nachdenken, dass ich gerade irgendwie die Heizung austauschen sollte oder den Energieträger oder sonstiges.
Ja, was ich auch noch ganz spannend fand, du hast das Thema Education angesprochen. Ich kenne das auch von anderen Marken, zum Beispiel Kao. Kao ist das Unternehmen hinter Google, John Frieder, Co. und die verkaufen so Haarpflegeprodukte. Mhm. Und für die ist es eine wahnsinnige Herausforderung, in festen Strukturen wie bei Amazon dieses Education-Thema voranzubringen. Das heißt, wie kann ich die Leute mitnehmen auf der Reise, okay, wie finde ich heraus, welcher Haartyp ich bin, welche Produkte muss ich kombinieren und so weiter. Das heißt, dieses Thema Education mit den Montageanleitungen und so, hat das jetzt eure Amazon-Content-Strategie auch irgendwie beeinflusst? Habt ihr da vieles neu verändert?
Absolut, ja. Also wir sind deutlich emotionaler geworden. Mhm. Also wenn man sich unsere alten Bilder anschaut, dann ist es wirklich so, dass man eigentlich in der klassischen Welt von vor 5 Jahren das so Bäder gesehen, die sind utopisch, die hat niemand von uns. Also vielleicht einer im Raum. Das sind dann so 50 Quadratmeter Bäder. Das ist halt nicht das, was eigentlich das durchschnittliche Bad widerspiegelt. Da haben wir die Bildsprache schon massiv verändert mit Quickfix. Das heißt, wir adressieren den ganz normalen, durchschnittlichen Bürger, deren Badezimmer hat, ich sag mal, das ist zwischen 5 und 15 Quadratmeter groß, wo alles funktional drin ist. Mhm. Wir haben also A, die Bildsprache verändert, wir haben auch Menschen aufs Bild draufgebracht, Emotionen auf die Bilder draufgebracht, aber wir haben auch erstmalig wirklich darüber nachgedacht, wie kann man Content E-Commerce-gerecht aufbereiten. Das heißt, ich sag mal, der Klassiker, es kommen Texte mit aufs Bild. Wir haben Infografiken, Hotspot-Grafiken, wir machen Videos deutlich emotionaler, wir machen keine, ich sag mal, Image-Videos mehr, die 1,5 Minuten sind, das guckt sich sowieso kein Mensch auf der Amazon-Produkt-Detailseite an, sondern wir machen deutlich kürzere Videos, die einfach, also punktgenau 15, 20, 25 Sekunden maximal sind, um da den Endkunden besser anzusprechen.
Ja. Ja, also kann ich auch selbst irgendwie ganz gut nachvollziehen. Ne? Also ich erinnere mich auch, dass es vor einiger Zeit eben wirklich diese großen irgendwie beeindruckenden Bäder gab. Wenn ich mal mein Bad zu Hause reflektiere, ich habe 2 Bäder, muss man dazu sagen, die sind aber beide nur 3 Quadratmeter groß.
Weil, welche Marke hast du denn im Bad?
Das ist eine gute Frage. Das ist eine Altbewohnung, das ist noch getrennt. Das ist Duschraum und irgendwie Toilettenraum. Und ich würde mal sagen, das, was vor 50 Jahren wahrscheinlich modern war.
Okay. Dann wird's mal Zeit. Ich kenne einen guten Hersteller, also.
Okay. Lass mich gerne beraten. Alright, dann nimm uns doch mal mit in euren Amazon-Kosmos. Fangen wir vielleicht mal an mit dem Team, in dem du arbeitest. Ihr seid damals mit 2 Leuten gestartet, beziehungsweise du warst Person Nummer 2. Wie seid ihr heute aufgestellt?
Ja. Auch da muss man nochmal unterscheiden, da mache ich vielleicht nochmal einen Schwenk auf Gesamt-E-Commerce und dann das Amazon-Team. Also von der Gesamt-E-Commerce-Struktur in Deutschland, Österreich, Schweiz, die Dachregion, sind es mit mir zusammen, sind wir 6 Vollzeitangestellte, die sich den ganzen Tag nur um E-Commerce kümmern, und wir werden unterstützt durch 3 Werkstätten. Das heißt, in Summe sind es 9 Personen, die also dedicated wirklich meinem Team quasi zugeordnet sind. Davon unabhängig muss man eigentlich nochmal das Amazon-Team betrachten. Und auch da wieder ein Schwenk in die Historie. Wir haben es in der Vergangenheit so gemacht, dass wir Amazon international quasi auf verschiedene Personen aufgeteilt haben. Das war eben in Funktion einmal der Philipp Lüders gewesen, der hat letztes Jahr auch einen spannenden Vortrag hier gehalten, wie man mit Amazon auf Augenhöhe verhandelt, und in meiner Person. Und es gab drumherum noch viele andere Personen, die eben das Thema zugearbeitet haben. Jetzt haben wir glücklicherweise, ich hatte ja vorhin schon kurz gesagt, Daniel Pohlmann ist letztes Jahr im Mai mit ins Team dazugestoßen. Und wir sind jetzt in der glücklichen Situation, dass eben der Philipp und ich diese Themen abgeben können an den Daniel, und dass der Daniel sich Vollzeit quasi um Amazon kümmern wird, und wir werden um Daniel herum oder sind auch gerade dabei, quasi ein Team aufbauen, das eben, ja, ich sag mal, in Deutschland die Marketing-Team supportet, eine Content-Managerin, die das Thema mit supportet, und dann gibt es international natürlich auch in jedem Land nochmal zusätzlich Personen, die es machen. Also so wie wir in Deutschland ein E-Commerce Central Europe Team haben, gibt es in Frankreich ein Team, in Spanien, also an sich hat Grohe in jedem Land eine Vertriebsorganisation, und in dieser Vertriebsorganisation gibt es wiederum ein E-Commerce Team, und es gibt über alle Länder hinweg ein virtuelles Amazon Team.
Ah, okay, ja. Ja, das ist sehr spannend. Also ich finde, man hört das immer häufiger jetzt von größeren Marken, dass die halt diese zentral gesteuerten Teams haben, aber trotzdem gewisse Kompetenzen in einzelnen Ländern lassen, ne, was ja total sinnvoll auch ist. Aber ihr habt ja trotzdem sicherlich eine Ebene, auf der ihr euch austauscht. Ne? Irgendwie, keine Ahnung, der Peter von Schleich hatte gestern erzählt, die haben so ein Monthly Amazon Business Review. Wie ist das bei euch?
Ja, also wir haben auch natürlich regelmäßige Austausche mit den lokalen Key Account Managern, wobei von der Aufteilung von den Verantwortlichkeiten ist es eher so, dass wir versuchen, sehr, sehr viel zu zentralisieren und eigentlich, wenn man das jetzt mal grob zusammenfasst, die Content-Arbeit nur noch lokal in den Märkten verbleibt. Die Marketing-Aktivitäten werden teilweise auch noch lokal gemacht, aber wir probieren schon sehr, sehr viel zu zentralisieren.
Mhm. Dann nimm uns doch mal in euer Amazon-Setup so ein bisschen mehr rein. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich im AVS arbeiten. Wie seid ihr logistisch aufgestellt? Picks, Superpicks? Was sind da so Modelle, wo du sagst, Mensch, irgendwie das hilft uns total?
Ja, da kann ich jetzt natürlich auch nicht zu sehr auf alle Details eingehen, aber klar, ja. Wir haben, ich sag mal, das übliche Standard-Vendor-Setup, was man so hat. Du hast gerade schon AVS angesprochen. Mhm. Da kann man natürlich auch Glück haben, da kann man Pech mit haben. Mhm. Wir haben momentan wirklich Glück mit unserem AVS-Manager, der uns sehr, sehr gut supportet, in Deutschland, aber auch auf europäischer Ebene. Mhm. Wir haben zusätzlich, wenn wir uns die verschiedenen Komponenten angucken, also klar, man hat eine Bonuskomponente, man hat eine Marketingkomponente, eine Servicekomponente, eine Logistikkomponente. Superpix ist für uns auch ein wesentlicher Bestandteil. Das hat uns sehr geholfen, die Logistikprobleme zu reduzieren. Ich komme nachher nochmal zu meinem Lieblingsthema Shortage Claims, aber das sage ich später nochmal gerne was dazu. Also da haben wir auch ein Superpix-Setup und was haben wir noch? Klassischerweise AMS, das ist jetzt außerhalb des normalen Konstrukts. Ich glaube, das hat jede Marke, die sich vernünftig präsentieren möchte. Wir haben auch mal Versuche mit AMG gemacht, Fire TV-Kampagnen, wir machen DSP. Also wir sind schon da sehr breit unterwegs und adressieren da alle Bereiche.
Ja, sehr spannend. Du sagtest zu mir im Vorgespräch, man kann gar nicht so sehr sagen, AVS gut oder schlecht, weil es kommt so ein bisschen drauf an. Bestimmte Sachen kann der AVS wirklich sehr gut abdecken. Bestimmte Bereiche und Anforderungen passen einfach nicht dazu. Wie schaust du darauf?
Ja, tatsächlich, man kann Glück und man kann Pech haben. Aus meiner Sicht ist es eher die Frage, wie steuere ich oder wie manage ich meinen AVS-Manager? Häufig ist es ja so, gerade die jungen AVS-Manager, die anfangen, eigentlich bildest du die aus und nicht Amazon bildet die aus. Du weißt ja mehr über Amazon als der AVS-Manager. Das kannst du aber auch zu deinem Vorteil nutzen, wenn du halt sagst, pass mal auf, ich hätte gerne das und das und der eine AVS-Manager sagt, nee, kriegst du nicht und der andere sagt, ja, okay, kein Problem, ich zieh dir die Analyse. Das heißt, es ist eigentlich eine Frage, wie steuere ich den, wie oft habe ich mit dem meine Meetings, welche Aufgaben hat der und wie gut ist der schlussendlich auch innerhalb von Amazon vernetzt und kann die Themen dann umsetzen.
Ja. Spannend, hast du da so ein, zwei Learnings gesammelt, wo du sagst, Mensch, irgendwie, das hätte ich gerne früher gewusst, irgendwie, wie ich den AVS da in bestimmten Bereichen besser steuern hätte können?
Also jetzt nicht nur den AVS, es gibt so ein paar allgemeine Learnings. Im AVS-Bereich ist es, wie gesagt, ich finde, man sollte einfach versuchen, immer und immer wieder die Themen, auch wenn Amazon Nein sagt, nochmal zu platzieren und zu versuchen, eben die Analysen zu bekommen, die man braucht oder an die Insights zu kommen, die man gerne haben möchte. Ansonsten gibt es noch ein paar weitere Insights, ein paar weitere Learnings, die ich für mich so über die letzten Jahre eigentlich festgehalten habe.
Ja, also wir sehen das ja auch. Wir haben ja auch als Agentur einen dedizierten Ansprechpartner bei Amazon. Mhm. Und das, was du jetzt wiedergibst, würde ich auch eins zu eins bestätigen. Also es ist Wahnsinn, für was es dann doch alles spezielle Insights gibt, wie es dann auch immer die Vergleiche gibt die Benchmarks mit ähnlichen Marken. Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel bei einer Marke, da haben wir mal uns sehr mit dem Thema Wiederholungskäufe beschäftigt. Und da haben wir auch dann vom AVS eine genaue Übersicht bekommen. Okay, wir haben hier bei der Marke, bei unserer Marke jetzt X% Wiederholungskäufe. Und bei ähnlichen Marken sind wir aber irgendwie 10% drüber oder so. Ne? Das ist schon, ich glaube, man muss sehr genau wissen und lernen, welche Fragen man stellen kann.
Absolut, ja.
Definitiv. Dann, bevor wir jetzt in das Thema Logistik, Shortage Claims etc. Einsteigen, vielleicht noch eine Frage zum Thema Content. Du sagtest mir schön, Content is King. Das irgendwie hören wir seit Jahren auf dem Amazon Salescast. Trotzdem finde ich die Frage an dich wert, weil ich es sehr spannend finde, wie das Ganze angeht. Wie schaust du auf den Bereich?
Also du bist ja nie fertig damit. Also du musst ständig deinen Content optimieren und es gibt sicherlich auch noch bei uns intern einfach aus Kapazitätsgründen Optimierungspotenziale, dass wir das Thema Keyword-Analyse vernünftig angehen. Einfach, dass du also wirklich über diese 4.500 SKUs schaffst, irgendwann mal eine vernünftige Basis reinzusetzen. Aber Content ist King, das stimmt. Und wer vernünftigen Content hat, der spart ja auch, ich sag mal, in den zweiten Steps. Du hast eine bessere Conversion Rate, du hast bessere Kampagnen, du gibst weniger für deine Werbung aus. Die Basis für erfolgreichen E-Commerce ist vernünftiger Content.
Ja, ja, ganz ohne Frage, ne? Gerade wenn man einen gewissen Education-Anteil halt hat, ne? Wie willst du ihn sonst transportieren? Alright, dann sagst du vorhin, das Thema Logistik, Shorted Clench ist ein kleines Leidenschaftsthema für dich.
Genau, das war eines der Learnings tatsächlich gewesen über die vergangenen Jahre. Also ich kann jedem, auch die hier sitzen oder die zuhören und die sich mit Amazon beschäftigen, nur empfehlen. Und ich weiß, ihr hasst es alle, aber lest das Vendor Manual einmal durch. Ich weiß, es sind hunderte Seiten und das ist ja schlussendlich nicht alles, sondern es gibt da noch Prep-Anweisungen, die stehen ja gar nicht im Vendor Manual drin, die musst du dir mal separat runterladen. Dann gibt's Hilfeseiten, dann gibt's Sachen, die kriegst du über ein AVS. Also das sollte man alles lesen, damit man versteht, wie man diese Shortage-Claims reduzieren kann. Also ich bin mir sicher, jeder von euch hat schon mal das Thema Shortage-Claims gehört, klassische Fehlmengen. Und das ist ein Thema, mit dem haben wir uns in den letzten Jahren sehr, sehr intensiv beschäftigt. Und also nur mal so ein paar Buzzwords zu nennen, also License Plate Receipt, vernünftige Etiketten gestalten, dann SCC-Codes, also wie übermittelt oder was steht quasi eigentlich hinter der Lieferung. Prep-Anweisungen, dann haben wir die CLI-Thematik, also Karten-Level-Information, was übermittle ich eigentlich, was befindet sich im Karton. Und wir hatten auch gestern im Vortrag schon mal das Thema gehört, Kaizen-Workshops. Auch das ist eine Thematik, die wir gemacht haben. Kann ich auch wirklich nur jedem ans Herz legen.
Was ist das?
Ein Kaizen-Workshop ist, wenn du quasi bei Amazon bist, also fährst ins Lager und schaust dir an, wie wird die Ware eigentlich vereinnahmt. Damit du komplett verstehst, was passiert da, wann nehmen die Folie vom Karton runter, wie scannen die das, wie arbeitet deren System, wann wird was ausgeschleust. Das ist wie ein Eye-Opener. Also das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Und es bringt dann Leben in dieses 1000 Seiten Vendor Manual, übertrieben gesagt, weil du dann besser verstehst, wie diese Prozesse funktionieren. Und das haben wir damals gemacht und das hat uns sehr, sehr geholfen.
Was würdest du sagen, du hast jetzt hast verschiedene Themen jetzt hier angerissen. Was wäre jetzt so deine Annahme? Was ist das Thema, wo wahrscheinlich hier bei den meisten Zuhörern oder bei den meisten größeren Marken so das Potenzial liegt? Was sollte man überprüfen, wenn man sich dort vermutlich deutlich verbessern kann, wenn man da mal ins Detail geht?
Also ich würde sagen LPR, License Plate Receipt, das ist die vernünftige Gestaltung des Etiketten, also des Labels, das schlussendlich auf die Palette oder auf den Karton draufkommt, in Verbindung mit der CLI, der Karten Level Information, dass ich vernünftig per EDI übertrage, welche Daten befinden sich oder welche Artikel befinden sich eigentlich in meinem Karton oder in meiner Palette.
Ja, spannend. Da bist du so weit gegangen, dass du gesagt hast, Mensch, das hat bei Grohe so einen Impact für uns gehabt, dass du auch gesagt hast, Mensch, das möchte ich auch anderen Marken vermitteln.
Genau.
So, und das ist ja dieses D-Commerce-Projekt. Exakt, dem du jetzt unterwegs bist. Das heißt, neben deiner Tätigkeit bei Grohe unterstützt du da explizit in dem Bereich.
Genau, richtig. Aber wir sind ein Team von 6 Leuten und wir kümmern uns darum, dass wir exakt solche Probleme adressieren, uns das mit anderen Vendoren angucken, mit denen Workshops machen und eigentlich diese Pain Points analysieren und dann also auf Geschäftsführerebene meistens diesen Eye-Opener-Effekt drin haben, wenn dann da steht, oh mein Gott, 250.000 Euro Abzug, wo kommt das denn her? Ja. Das ist nie aufgefallen. Ja klar, weil wenn Amazon dir ständig Fehlmengen oder Shortage-Claim-Abzüge schickt, wo mal 7 Euro, mal 15 Euro kommen, dann bucht man das schön aus. Aber am Ende des Jahres ist es mal schnell ein guter Betrag. Und das sind so Themen, die gucken wir uns an und die lösen wir dann für die Vendoren oder mit den Vendoren gemeinsam.
Ja, ja, ich finde, wenn man sich so das Wachstum der meisten anschaut, ne, also Amazon ist ja jetzt aktuell bei vielen, ich will nicht sagen am Stagnieren, aber der Fokus aktuell liegt schon bei vielen auf das Thema Kosteneffizienz. Und dementsprechend merkt man, finde ich jetzt auch auf so einer Konferenz wie hier, das merken wir auch in unseren Kundengesprächen, dass zunehmend diese Themen aufkommen. Das kann man aus verschiedenen Perspektiven denken. Man kann ja auch sagen, okay, wie kriege ich es hin? Also ich weiß, ich bin angewiesen irgendwie auf einen gewissen Werbeanteil in meinem Umsätzen. Wie kriege ich hin, mein Werben profitabler zu schalten? Oder jetzt hier im Vendor-Modell, wie kriege ich es hin, meine Fehlmengen zu reduzieren, und da kosteneffizienter einfach zu arbeiten. Im Seller kann man das, meine ich, genauso machen. Ne?
Genau, also gerade im Seller-Bereich gibt es halt auch so einige Basics eigentlich, mit denen man sich beschäftigen sollte. Also wir haben auch immer wieder Seller in der Betreuung. Da schauen wir uns das Logistik-Setup an und stellen fest, die haben Polen und Tschechien gar nicht aktiviert. Und wenn du dir dann anguckst, also du kannst ja bis zu 26 Cent pro verschickte Einheit aus Polen und Tschechien als Seller sparen. Und wenn du da 10.000 oder ich sag mal 100.000 Einheiten im Jahr verschickt hast, da macht es Sinn, einfach das zu aktivieren. Klar, da haben wir noch ein paar steuerliche Themen drumherum. Du brauchst eine Steuernummer. Man muss das ganze Thema ein bisschen anders koordinieren. Aber es gibt eigentlich im Seller- und im Vendor-Bereich viele Bereiche, Themen, wo du Kosteneffizienz herstellen kannst und das Geld dann wiederum für andere Themen wie Content einsetzen kannst.
Ja, ja. Absolut, das ist eine Art Flywheel, ne?
Immer absolut, mehr. Ja. Also es gibt unheimlich viele Potenziale, die man nehmen kann, viele kleine Stellschrauben, die man bewegen muss. Man muss halt nur wissen, entweder über ein AVS, wie adressiere ich sie, oder wo steht es im Vendor Manual drin, dass ich meine eigenen Prozesse verändern kann.
Ja. Um ein Thema kommen wir hier natürlich nicht rum, wenn ich dich hier schon sitzen habe. Das Thema Jahresverhandlung. Wenn ich wirklich wachsen will, ich will mich wirklich verbessern als Vendor. Was sind so die Learnings, die du so im Hinblick auf die Jahresverhandlung über die Jahre gesammelt hast?
Ja. Also ich glaube, ein Learning, und das, wie gesagt, der Philipp Lüdes hatte ja letztes Jahr auch einen Vortrag dazu gehalten, war gewesen, dass man versuchen sollte, sich in die Lage des Vendor-Managers zu versetzen. Das heißt, also nicht auf Biegen und Brechen irgendwie konditionstechnisch was durchzuprügeln, so formuliere ich es jetzt einfach mal, sondern zu verstehen, was möchte der Vendor-Manager eigentlich? Und da gab es ja auch gestern einige interessante Vorträge zu. Schlussendlich geht es natürlich am Ende um die Net-PPM, aber es geht eigentlich um die Marge, die Amazon mit dir macht. Ja. Das heißt, zu überlegen, an welchen Stellschrauben kann ich drehen, um die Marge für Amazon zu verbessern oder gemeinsam zu verbessern. Das muss nicht immer sein, dass ich ein CSA, ein Cost-Saving-Agreement mache oder dass ich pauschal ein MDF platziere oder im Automated mehr Marketing investiere. Das können halt auch qualitative Ansätze sein. Das kann sein, dass ich mich mit dem Thema Retouren beschäftige. Es kann sein, dass ich mich mit Garantiefällen beschäftige. Da gibt es so ein paar Themen. Jetzt zu detailliert möchte ich nicht drauf eingehen, sonst würde ich natürlich auf unsere Insights zu stark eingehen.
Aber vielleicht kriegen wir es ja hin über deine Tätigkeit irgendwie oder über deine Erfahrung, die du auch mit E-Commerce gesammelt hast. Also es muss ja gar nicht Grohe sein, ohne jetzt irgendeine Marke zu nennen. Hast du da eventuell so einzelne Fälle im Kopf, wo du sagst, Mensch, das hat auf jeden Fall irgendwie zu einer erheblichen Verbesserung geführt?
Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Strafzahlung nehmen, dann gibt es durchaus die Möglichkeit, dass du einmal prozessual quasi das Thema bei dir umsetzen kannst. Da hast du auf jeden Fall eine Möglichkeit, also auch Amazon das Leben leichter zu machen, weil warum setzt Amazon eigentlich dieses Thema Strafzahlung ein oder Chargebacks, wie Amazon es quasi nennt? Die machen das, um dich zu motivieren, damit du besser wirst, weil das auf Amazon-Seite Kosten verursacht, weil dort Pakete ausgeschleust werden. Das heißt, beschäftigst du dich damit und kannst über das Jahr hinaus, und da gab es gestern auch einen interessanten Vortrag zu. Das Jahresgespräch wird nicht im Jahresgespräch entschieden, sondern unterjährig. Das heißt, wenn du kontinuierlich an deinen Punkten arbeitest und dem Vendor-Manager aufzeigst, ja, ich arbeite daran, meine Chargebacks werden kleiner, meine Shortage-Claims werden kleiner, dann schaffst du es im Jahresgespräch leichter, durch die Tür zu kommen und quasi auf Augenhöhe mit deinem Vendor-Manager zu verhandeln. Ein anderes Thema ist ein Kundenservice. Also wenn du zum Beispiel Amazon die Möglichkeit bietest, okay, Amazon muss nicht immer alles austauschen, sondern man kann sich auch an den Hersteller wenden, kann über ein Warranty-Programm, kann man dort quasi Amazon ein bisschen Arbeit abnehmen, dann sparen die quasi auch Kontakte oder Kontaktpunkte zum Endkunden, und das ist auch eine Möglichkeit, wie du im Jahresgespräch immer entgegenkommen kannst.
Ja, jetzt verstehe ich auch, warum dieser Workshop so sinnvoll ist, ne? Weil es natürlich das gegenseitige Verständnis absolut essentiell ist.
Ne? Ja.
Alright, Oliver. Ich schaue so ein bisschen auf die Zeit. Du hast jetzt schon
Zeit rennt.
Super viel. Genau, also am Anfang waren wir beide noch so ein bisschen aufgeregt, wie es glaube ich irgendwie immer ist, ja. vor so einem Podcast, und schwupp, irgendwie geht die Zeit wahnsinnig schnell rum. Da wir jetzt hier in einer Live-Aufnahme sind und auch einige Zuhörer hier haben, würde ich die Chance gerne noch nutzen, auch vielleicht die eine oder andere Frage irgendwie aus den Zuschauerreihen mitzunehmen. Das heißt, ich würde jetzt mal mit meinem Mikro gleich rumgehen und mir einfach irgendjemanden rausholen und der muss eine Frage stellen. Nein. Sondern wer eine Frage stellen möchte, der kann sich natürlich gerne melden, dann laufe ich da mal hin.
Es darf aber nur jemand eine Frage stellen, der auch Grohe zu Hause hat. Also vielleicht das schon mal als Basic.
Ja, schönen guten Tag. Ich habe mal eine Frage. Wie geht ihr im E-Commerce-Team mit dem Thema Plagiate auf Amazon um?
Also glücklicherweise ist das bei uns gar nicht so ein großes Thema. Wir sind aber, grundsätzlich sollte sich jede Marke erstmal bei Brand Registry registrieren. Dann gibt's ja die Möglichkeit, wenn du ein paar Fälle eingereicht hast, dann wirst du irgendwann für Project Zero freigeschaltet, sodass du, wenn du Plagiate feststellst oder dass jemand deine Contents benutzt, kannst du dann das Listing ja direkt deaktivieren, ohne dass du Amazon fragst oder dass du einen Anwalt brauchst. Das ist ein super starkes Tool. Brauchen wir glücklicherweise nur sehr, 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 sehr selten. Aber wir machen das auch nicht selber. Wir haben auch im Hintergrund Hintergrund eine Agentur, die betreut uns und unterstützt uns, geht über die Marktplätze, nicht nur Amazon, auch eBay, und schaut eben, ob es da Plagiate gibt. Wir haben zwar auch mal Fälle gehabt, wo wir festgestellt haben, da gibt es Plagiate, die wurden aber glücklicherweise schon vorher abgefangen, bevor sie dann schlussendlich auf Amazon gelandet sind.
Gut, dann die zweite Frage. Wie viele Leute kümmern sich bei euch darum?
Plagiate oder Amazon?
Plagiate.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich müsste jetzt lügen. Wie gesagt, also wir haben intern ein Team, das ist das Legal Team, beziehungsweise das Team, das sich um diese ganzen Zertifizierungssachen und so weiter kümmert. Ich kann dir nicht sagen, wie viele das sind, weil dieses gesamte E-Commerce-Plagiatsthema ist eine Agentur outgesourced, die das für uns managt. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Oder Daniel, weißt du das vielleicht, wie viele das sind?
Grundsätzlich ist erstmal jeder angehalten zu gucken und die Augen offen zu halten. Von daher 5 Milliarden Mitarbeiter.
Ich bin der Peter und ich habe mal eine Frage zu dem Setup, was du vorhin kurz angerissen hast. Nämlich, wenn du jetzt sagst, ihr habt eine zentrale Amazon-Steuerung, aber wo die Länder auch durchaus Aufgaben haben, pro Local. Kannst du noch mal kurz skizzieren, was ihr von den Kernaufgaben auf Amazon zentral steuert, auch vielleicht mit Agenturunterstützung, und was dann die Länder lokal tun? Vielleicht auch mit lokaler Agenturunterstützung oder komplett selbst? Ja.
Also das Thema Advertising haben wir an eine Agentur outgesourced, die macht das für uns, also AMS, DSP. Wenn wir AMG-Sachen machen, dann ist es manchmal über die Agentur, manchmal über eine Agentur, genau. Dann ist es manchmal über die Agentur oder über Amazon. Ansonsten haben wir fast alles zentralisiert, bis auf das Thema Content und lokale Marketingmaßnahmen. Aber es ist schlussendlich, also wie gesagt, wir sind gerade dabei, die Strukturen so ein bisschen zu verändern. Ab 1.4. geht die Gesamt-Amazon-Verantwortung eben an den Daniel, der dann die Themen konsolidieren wird und eben mit den lokalen Key-Account-Managern in den Märkten dann die Sachen auch steuern und verwalten wird.
Alles klar, danke.
Ja, eine Frage haben wir noch.
Es klingt so, als hättet ihr es geschafft, eure Prozesse sehr klar anhand der Amazon-Prozesse auszurichten. Und ich stelle mir das nicht so einfach vor, politisch in einer eher traditionellen deutschen Firma die Prozesse dementsprechend anzuschaffen. Wie habt ihr das politisch geschafft, dass ihr jetzt in der Lage seid, euch so klar darauf auszurichten?
Ich sag mal, es ist schlussendlich die Visibilität im Unternehmen für den Kunden zu bekommen. Also wir haben wirklich versucht, insbesondere mit der Logistik, nicht die Logistik davon zu überzeugen, dass sie das bitte für den Kunden Amazon umsetzen, sondern die Logistik davon zu überzeugen, dass wir als Unternehmen davon partizipieren. Also sie werden es einfacher haben, weil es kommen weniger LKWs zurück. Dann wird entsprechend die Retourenabteilung weniger Stress haben, weil halt die Sachen auch weniger zurückkommen. Die Buchhaltung hat weniger Stress, weil sie weniger Belege zu buchen haben. Also wir haben wirklich versucht, alle abzuholen und überhaupt nicht darauf einzugehen, was will Amazon eigentlich, sondern was haben wir davon, wenn wir gemeinsam an diesen Themen arbeiten. Aber ja, das ist ein riesiger Change-Management-Prozess gewesen, der sehr, sehr lange gedauert hat.
Alright, dann haben wir es ja beide ohne Stimmverlust geschafft. Oliver, genau. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du dabei warst, deine Insights geteilt hast.
Irgendwie sehr gerne.
Erster Podcast, sehr professionell. Vielen Dank.
Ja, danke auch für die Einladung und viel Erfolg weiterhin. Danke.
Möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.